ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 7. Januar. Wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Wir beide melden uns mit der ersten Ausgabe in diesem neuen Jahr, das aber so begonnen, wie das alte aufgehört hat. Nämlich mit immer neuen russischen Angriffen. Nicht nur, aber weiter mit Schwerpunkt im Osten der Ukraine. Mit Raketenwerfern, mit Kanonen, aber auch mit Drohnen und Marschflugkörpern. Keine Pause über Weihnachten oder den Jahreswechsel. Immer weiter. Ohne Rücksicht auch auf die eigenen Verluste. Für die Menschen in der Ukraine ist das schon zum dritten Mal so gewesen, seit Beginn des großen russischen Überfalls auf ihr Land. Diese Menschen haben mit Sicherheit kein Verständnis für das in diesem Umfang einfach nur kranke Geballer gar nicht mal so weit weg im, eigentlich doch so friedlichen Westen. Pustekuchen, Beispiel Berlin. Da haben überwiegend junge Männer auch diesen Jahreswechsel wieder für ihren Spaß missbraucht, der an sich ja schon keiner war, sondern purer Schwachsinn. Und für mich war er vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und dem tausendfachen Krachen tödlicher Granaten dort auch ein Zeichen unmenschlicher Verachtung des Schicksals so vieler Ukrainerinnen und Ukrainer, die wohl für den Rest ihres Lebens, selbst wenn bald Frieden wäre, auch keine Silvesterknaller mehr in die Hand nehmen oder nur deren Explosionen ertragen können. Diejenigen, die das in Berlin und überall sonst bei uns gemacht haben, die haben buchstäblich den Schuss nicht gehört. Und das hat mich in der Nacht auf den 1. Januar richtig sauer gemacht. Das ging und das geht mal gar nicht. So viel dazu. Aber nun zum Hier und Jetzt und zur Frage, was nach dem Jahreswechsel kommt. Besonders, was mit und in der Ukraine passiert. Damit fangen wir an mit Streitkräfte und Strategien in diesem Jahr, denn es ist für uns natürlich die wichtigste Frage. Und ich spreche gleich mit dem Kollegen Wassili Gollert aus dem ARD-Studio Kiew darüber. Aber erstmal gibt es den gewohnten Lagebericht, heute von Kai.
Ja, und zur ersten Lage im Jahr 2025 und weil ja über die Feiertage der Krieg, wie du schon gesagt hast, Carsten, nicht eingefroren wurde, sondern weiter tobte. Aber viele von euch, die jetzt zuhören, vielleicht etwas weniger Nachrichten als gewöhnlich konsumiert haben, versuchen wir mal, das auf den aktuellen Stand zu bringen und über das zu berichten, was rund um den Jahreswechsel passiert ist, wollen aber einsteigen mit einer sehr jungen, noch neuen Entwicklung an der Front, und zwar in Kursk, also in jenem russischen Gebiet, das ukrainische Truppen in dieser Überraschungsoffensive Anfang August vergangenen Jahres eroberten. Die von der Ukraine gehaltene Fläche hatte sich von anfangs ja rund 1200 Quadratkilometern auf etwa 700 verkleinert. Erwartbar verkleinert, könnte man anfügen. Jetzt aber hat die ukrainische Armee ziemlich genau 5 Monate nach dieser Offensive einen weiteren Überraschungsvorstoß gewagt, und zwar in nordöstlicher Richtung von der Stadt Sucha aus gesehen, die Ukraine ja im Sommer einnehmen konnte. Es gibt seit Sonntag Videos aus der Region, in denen Kolonnen gepanzerter Fahrzeuge zu sehen sind, die sich in sehr hohem Tempo bewegen. Und russische Militärblogger, die ja nicht immer eins zu eins die Kreml-Propaganda wiedergeben, beklagen auch, dass die Ukrainer sehr klug Jammer, also Störsender, eingesetzt hätten, um russische Drohnen unwirksam zu machen, um sie von denen, die sie steuern, nämlich abzukoppeln. Hinzu kommen auch Berichte, dass die Ukraine offenbar weitreichende Waffen einsetzt in Kursk, um im russischen Hinterland zu wirken. Wie nachhaltig dieser Vorstoß tatsächlich ist und sein wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nur sehr schwer beurteilen. In jedem Fall will die ukrainische Armee sicher auch der neuen Trump-Regierung in den USA signalisieren, es lohnt sich, uns zu unterstützen. Russland ist nicht übermächtig, es wird uns nicht in die Knie zwingen. Und es geht, wie bei der Kursk-Offensive überhaupt, natürlich auch darum, sich eine bessere Ausgangslage für mögliche Verhandlungen zu sichern, die der kommende Präsident Donald Trump ja unbedingt erreichen will.
Das will er wohl, aber wir, Kai, haben ja Ende des vergangenen Jahres immer wieder darüber berichtet, wie wenig verhandlungsbereit die andere Seite ist, nämlich Russlands Machthaber Putin. Zumindest sieht es so aus. Und trotzdem hat der ukrainische Präsident Zelensky offenbar eine ganz klare Vorstellung, wie Gespräche verlaufen könnten.
Ja, er ist in einem ebenso langen wie viel beachteten Interview mit dem Blogger Lex Friedman erstaunlich konkret geworden, wie ich fand. Jedenfalls scheint Volodymyr Zelensky sehr genau zu wissen, wie man Donald Trump anzupacken hat, den kommenden US-Präsidenten, dass er überhaupt dem als Trump und Elon Musk nahe geltenden Blogger dieses Interview gab, dürfen wir als ausgestreckten Arm in Richtung Trump jedenfalls deuten. Und dann schmeichelte Zelensky dem künftigen US-Präsidenten, indem er ihn als stark bezeichnete und sich zuversichtlich zeigte, dass der Russland tatsächlich zu Gesprächen zwingen könne.
We sit down. First of all with Trump.
Wir setzen uns zusammen. Zunächst einmal mit Trump. Wir einigen uns mit ihm, wie wir den Krieg, wie wir Putin stoppen. Ich bin sicher, dass er starke Sicherheitsgarantien anbieten kann, zusammen mit den Europäern. Und dann können wir mit den Russen reden.
And then we can talk to the Russians.
Schauen wir mal, würde ich sagen, Carsten, ob sich dieser so simpel klingende Fahrplan tatsächlich einhalten lässt. Ich bin auch gespannt, wie Wassily Golod das alles einschätzt gleich in dem Gespräch mit dir. Jedenfalls wird das Thema Verhandlungen das Beherrschende der kommenden Wochen bleiben. Da bin ich mir sicher. Frankreichs Präsident Macron hat sich auch dazu geäußert in den letzten Tagen und hat der Ukraine nahegelegt, in Anführungsstrichen realistisch zu sein bei Gebietsfragen. Soll heißen, das ist mehr als eine Andeutung, dass Zelensky für Frieden Gebiete werde aufgeben müssen. Ein letztes noch zum Thema Kursk. Die USA sprechen Stand Montag von mehr als 1000 nordkoreanischen Soldaten, die im Kampf gegen die Ukraine getötet und verwundet worden seien. Die Ukraine sagt, es seien sogar 3800. Und Präsident Zelensky hat auch die russischen Verluste hervorgehoben, spricht von 38.000 Getöteten und Verwundeten in Kursk allein und lobt, der ukrainische Vorstoß habe Russland davon abgehalten, wichtige Kräfte in der Ostukraine einzusetzen.
Aber trotzdem ist da, nämlich in der Ostukraine, die Lage ja unverändert schwierig, nennen wir es mal so, weil Russland eben beständig weiter vorgerückt ist und nicht nur ist, sondern das geht ja auch weiter.
Ja, und deshalb gibt es zumindest von einigen Militärexperten ja auch die Lesart, die Ukraine hätte ihre Kursk-Kräfte lieber im Osten des Landes einsetzen sollen. Ist nicht meine Lesart, aber ich will das nicht verschweigen, dass es diese Stimmen auch gibt. Beginnen wir mal in Donetsk, bei dem so viel besprochenen Ort Pokrovsk. Den hat ja die russische Armee bislang nicht einzunehmen vermocht, rückt aber südlich davon weiter vor, hat dort weitere Dörfer eingenommen, was auf der Landkarte ja wie so eine rote Zunge aussieht, die sich sozusagen unter Pokrovsk hindurchschiebt. Und zwar auch in Richtung einer wichtigen Versorgungsroute, einer ukrainischen Route. Also die Taktik scheint weiter zu sein, Pokrovsk sozusagen einzukreisen und so in die Knie zu zwingen. Was für die Ukraine zusätzlich bedenklich ist, dass die russische Armee nicht mehr weit entfernt ist, nur noch ein paar Kilometer vom an Donetsk angrenzenden Oblast Dnipropetrovsk, also der Zentralukraine, das deutlich schwieriger zu verteidigen wäre für die ukrainische Armee. Schauen wir noch in Donetsk ein wenig weiter nach Süden, wo die russische Armee eigenen Angaben zufolge und andere Quellen bestätigen, dass auch den Ort Kurachowe nun komplett eingenommen hat. Die Ukraine will das bislang nicht bestätigen, spricht auch von Kämpfen nach wie vor in der Stadt. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen, der russische Vormarsch geht weiter, auch wenn die ukrainischen Verteidigungslinien nicht vor dem Komplettzusammenbruch stehen und wenn Russland natürlich weiter massive Verluste zu beklagen hat. Warum ist aber die Lage so schwierig für die Ukraine? Da werden, auch wenn sich die Situation ja bei der Munitionsversorgung stark verbessert hat, natürlich immer wieder fehlendes Material angeführt, das aus dem Westen nicht kommt. Vor allem aber kommen wir immer wieder auf das Thema Personalmangel zurück. Die Rekrutierung für die Armee ist für Kiew nach anfänglichen Erfolgen im Sommer offenbar doch nicht so erfolgreich verlaufen wie geplant. Es gibt immer wieder Berichte über Desertionen, über Menschen, die nicht in die Armee wollen und tatsächlich auch versuchen, ins Ausland zu fliehen. Und natürlich sind die neuen Rekruten keine Berufssoldaten mehr. Es sind Zivilisten, es sind Lehrer, Ingenieure, es sind sogar Sportler darunter, die notgedrungen ihr Land nun verteidigen.
damit wären wir ja auch bei der noch immer unbeantworteten Frage, wie werden die USA eigentlich die Ukraine unterstützen nach dem 20. Januar, also nach der Amtseinführung von Donald Trump? Und was macht dann Europa?
Der Trump-Amtsantritt erwischt Europa, das kann man, glaube ich, so sagen, ziemlich auf dem falschen Fuß. Wir haben Wahlkampf in Deutschland, Frankreichs Präsident Macron ist sicher nicht jupitergleich auf der Höhe seiner Macht. Tech-Milliardär Elon Musk tut sein Möglichstes, Europa zu destabilisieren. Das Beispiel Österreich zeigt anschaulich, wie kompliziert demokratische Regierungsbildung geworden ist. Bekommt unser Nachbar Österreich mit Herbert Kickl einen FPÖ-Regierungschef tatsächlich, hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die Ukraine. Die FPÖ verbindet mit Moskau einen Freundschaftsvertrag und Kickl hatte auch angekündigt, EU-Militärhilfen für die Ukraine aus dem dafür vorgesehenen Topf, also dieser Friedensfazilität, zu beenden und auch wieder Gas aus Russland zu beziehen. Zudem könnte sich dann natürlich erneut eine Putin-geneigte Achse herausbilden mit Orbán in Ungarn, mit Fico in der Slowakei und dann eben Kickl in Österreich. Jedenfalls schaut man sich auch in Berlin sehr genau an, Stichwort Brandmauer, was da im Nachbarland gerade passiert. Das Thema Ukraine ist übrigens eins, das auch bei uns im Wahlkampf eine Rolle spielt. Vor wenigen Tagen machte ein Tweet des CDU-Außen- und Sicherheitspolitikers Roderich Kiesewetter Schlagzeilen, der auf der Plattform X kundtat, Kanzler Scholz plane noch vor der Bundestagswahl ein Treffen mit Russlands Präsident Putin, was das Kanzleramt sofort empört zurückwies und sogar rechtliche Schritte wegen übler Nachrede androhte. Mittlerweile ist das vom Tisch und der Tweet ist gelöscht, aber auch in der Union hat das zu Verwerfungen geführt. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hob in einem Tweet seinerseits den außenpolitischen Schulterschluss mit der bisherigen Bundesregierung hervor, was natürlich als Kritik an seinem Parteifreund Kiesewetter gedeutet wurde und auch als ausgestreckte Hand in Richtung einer möglichen Unions-SPD-Koalition nach der Wahl. Jedenfalls, Carsten, dieser Wahlkampf wird spannend, er wird ganz sicher auch vom Ring um den richtigen Ukraine-Kurs weiter geprägt sein. Wir werden das bis zum 23. Februar und darüber hinaus begleiten. Einer, der übrigens in Moskau war und der Putin die Hand geschüttelt hat, war der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, habe ich eben schon angesprochen, den natürlich das Thema ausbleibende Gaslieferungen umtreibt, weil ja die Ukraine seit Neujahr den Durchlauf russischer Energie gestoppt hat in Richtung Europa, der aber in seinen Regierungszeiten wenig dafür getan hat, Robert Fico, nämlich sich unabhängig von russischem Gas zu machen und mit diesem Besuch natürlich, wie schon Viktor Orbán aus Ungarn zuvor, eine Schwächung der Europäischen Union in ihrer Russlandhaltung in Kauf nahm. Und das können wir vermuten aus vollstem Herzen.
Vielen Dank, Kai, für den Überblick. Es bleibt also schwierig, ganz besonders natürlich für die Ukraine. Die Lage dort bleibt angespannt. Hier und da sicher, muss man sagen, auch noch wesentlich schlimmer, nämlich unsicher bis hin zu verzweifelt. Während dieser umfassende russische Angriffskrieg auf den dritten Jahrestag seines Beginns zuläuft und die Frage nach dem, wann hört das denn endlich alles mal auf, weiter ohne seriöse Antwort bleibt. Es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen und über die habe ich mit Wassili Gollert gesprochen, dem Leiter unseres ARD-Studios in Kiew. Und ich habe ihn zunächst natürlich gefragt, wie die Menschen in der Ukraine den Jahreswechsel erlebt haben, der bei uns ja, wie eingangs erwähnt, viel zu oft von maßlosem Geballer und auch ja fürchterlicher Gewalt geprägt war, ohne Sinn und Verstand und offenbar auch ohne jeden Gedanken an die Menschen, die eben auch in der Silvesternacht Explosionen und Gewalt und Tod und Zerstörung in der Ukraine erlitten haben und für die das eben tödlicher Ernst war und ist. Also die Frage an Wassili, wie schlimm war denn der Jahreswechsel in der Ukraine?
Der Jahreswechsel war ähnlich wie ja auch in den vergangenen Jahren, muss man jetzt schon sagen. Russland nutzt diese symbolischen Daten, um anzugreifen. Und das Neujahrsfest, das kann man sich so vorstellen, sowohl für die Menschen in Russland als auch für die Menschen in der Ukraine, ist vergleichbar von der Bedeutung mit unserem Weihnachten. Da kommen Familien zusammen und gucken auf das Jahr zurück, gucken auf das nächste Jahr. Und in dieser Neujahrsnacht an Neujahr anzugreifen mit einer Vielzahl an Drohnen, das hat natürlich eine brutale Qualität und ist auch Teil dieser Zermürbungsstrategie.
Zermürbung ist ja das Stichwort. Wir leiden ja mit euch schon sehr, sehr lange jetzt, gerade so ein Tag, wie du ihn ansprichst, wenn man zurückschaut, aber eben auch nach vorne. Wie siehst du das? Haben die Menschen in der Ukraine überhaupt noch eine Hoffnung auf Frieden, auf Freiheit im Land?
Die Menschen in der Ukraine sind erschöpft, sie sind müde. Das sind Begriffe, die wir hier auch, wenn wir über die Ukraine sprechen, seit Monaten, auch inzwischen seit Jahren verwenden, aber es gibt keine anderen Begriffe für das, was sie hier seit weit über 1000 Tagen erleiden müssen. Und trotzdem gibt es natürlich so etwas wie eine Hoffnung, so etwas wie ein Ziel, eine Perspektive, die man sich setzt. Weil das, was die Menschen hier ja wollen, ist ja nichts anderes als einfach ein Leben in Sicherheit, in Freiheit, bei sich zu Hause zu führen. Und das ist trotz der Unterstützung, die es gegeben hat aus dem Westen und gibt, nicht möglich gewesen, weil diese Unterstützung nicht ausgereicht hat, um das zu erreichen. Und deshalb hoffen die Menschen tatsächlich auf Donald Trump und hoffen, dass mit ihm eine größere Veränderung kommt, dass er das Land stärker unterstützt, auch wenn viele, die da realistischer rangehen, große Fragezeichen dahinter setzen.
Wir haben ja seit Monaten eigentlich bei uns im Podcast, aber auch in den deutschen Nachrichten immer wieder Berichte von Gebietsgewinnen der Russen, von hohen Verlusten auch auf Seiten der Russen, inklusive nordkoreanischer, ich sag mal, Hilfstruppen. Das alles war etwas, was uns hier so in der Redaktion zu einer zunehmend doch nüchterne Lagebeurteilung gebracht hat. Wie ist denn die Lage, die Nachrichtenlage bei euch? Habt ihr dieselben Informationen und wie wird das interpretiert? Auch so doch zunehmend skeptisch?
Mit großer Sorge. Also der Druck ist ja sichtbar, wenn man sich auf Deep State zum Beispiel anschaut, wie Russland im Donbass vorrückt, wie Russland dort Gebietsgewinne erzielt. Ja, langsam, das wird in der Ukraine immer betont, aber trotzdem kommt Russland dort voran, erobert Ortschaften, die strategisch von Bedeutung sind. Und das erhöht den Druck natürlich. Und diese Plattform Deep State hat zum Beispiel auch recht hohen Druck, so hören wir von ukrainischen Militärkreisen erfahren, weil die Ukraine es natürlich auch nicht gerne sieht, dass eine frei zugängliche Seite offen zeigt, wie schnell sich die Front verändert, wie die Verschiebungen sind. Und trotzdem, auch das spricht für dieses demokratische Land, gibt es diese Plattform weiter, weil sie seriös das zeigt, was eben die Realität ist, dass Russland vorrückt. Die Ukraine wiederum betont natürlich, dass man diesen Vormarsch insoweit stoppt, als dass Russland sehr, sehr hohe Verluste hat, dass Russland auch durch die Unterstützung der nordkoreanischen Soldaten in der Region Kursk auch dort hohe Verluste erleidet. Aber das ändert natürlich nichts an der Realität, dass Russland gleichzeitig Gebietsgewinne macht. Und dadurch, dass das Jahr 2024 militärisch gesehen so schwer war und so erfolglos war für die Ukraine, abgesehen von der Kursk-Operation, hinter der aber auch viele Fragezeichen stehen, ist das natürlich etwas, was die Stimmung nicht gerade positiv macht, sondern zu dieser Zermürbung beiträgt.
Stichwort Kursk. Offensive. Da gibt es jetzt ja aktuelle Meldungen, dass es da offenbar einen neuen Vorstoß gibt. Das haben wir gerade in der Lage gehört, dass das ukrainische Militär sich da vielleicht nochmal aufrafft. Wie ist da so euer Eindruck? Hat das Militär wirklich noch die Kraft dazu oder ist das einfach auch nur ein Zeichen, so eine Art Akt der Verzweiflung? Wir sind noch da, wir können noch kämpfen, vielleicht auch um die eigene Kriegsmüdigkeit im Land so ein bisschen zu überdecken.
Die Kursk-Operation hatte von Anfang an ja zwei Ebenen, die militärische und die politische. Auf militärischer Ebene hat diese Operation, so sagen es Experten, wenn, dann vor allem am Anfang Sinn ergeben, als man es geschafft hat, Russland zu überraschen, als man es geschafft hat, sehr viele Kriegsgefangene dort zu nehmen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war es militärisch einfach extrem riskant und extrem verlustreich, Gebiet auf russischem Boden zu besetzen, während man gleichzeitig an der eigenen Front, auf dem eigenen Staatsgebiet so große Schwierigkeiten hat. Deshalb wird das militärisch schon lange in Frage gestellt. Politisch ist es natürlich etwas, was den Druck auf Russland aufrecht erhält und so schätze ich es ein, dass es jetzt vor der Amtseinführung Donald Trumps nochmal ein Zeichen sein soll, ja, die Ukraine ist stark, ja, wir können Gebiet auf russischem Boden halten und wir können sogar möglicherweise noch mehr Gebiet dazu gewinnen. Ein anderer Aspekt, den wir auch hören von Soldaten, die an anderen Frontabschnitten kämpfen, die sagen, seit diese neue Kursk-Offensive gestartet ist, spüren wir beispielsweise in der Region Kharkiv etwas mehr Erleichterung. Der Druck hat dort etwas nachgelassen, weil Russland natürlich versucht, den ukrainischen Vormarsch in Kursk zu stoppen.
Es gibt natürlich andere Berichte auch, die ebenfalls nicht besonders gut sind für die ukrainische Armee, die eher, glaube ich, Frust größer machen. Ich habe da heute nochmal durchgeguckt an diesem Dienstag, was gerade so aktuell ist. Da gibt es Berichte über zum Beispiel eine Brigade, deren Soldaten auch maßgeblich von französischen Soldaten ausgebildet wurden. Da ist von mehreren hundert bis sogar über 1000 Leuten die Rede, die einfach desertiert sind, die diese Brigade verlassen haben sollen, bevor sie überhaupt in den Kampf geschickt worden ist. Es gibt, das hast du angesprochen, Kritik an der Offensive in der Kursregion. Wie beurteilst du im Moment den Zustand des ukrainischen Militärs?
Der Zustand ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig für das ukrainische Militär. Die Zahlen, die du genannt hast, da haben wir andere Informationen. Das Problem bei dieser Brigade war, dass sie zwar gemeinsam ausgebildet wurde, dann aber aus militärischer Sicht in nicht nachvollziehbare Einheiten aufgeteilt wurde und aus einzelnen Einheiten sind einzelne Leute desertiert, aber nicht in den Zahlen, zumindest nach unseren Informationen, die du gerade genannt hast, sondern in kleineren Zahlen. Aber das zeigt eben strategischen Fehler auch, die die ukrainische Militärführung macht, dass bei weitem nicht alles gut läuft. Und in der Ukraine sehen die Menschen das so, die sagen, das oberste Ziel bleibt, dass die Ukraine zu wenig von allem hat, zu wenig Munition, zu wenig Ausrüstung, zu wenig Waffen. Davon braucht es mehr. Das liegt an den Partnern. Aber sie sagen eben sehr selbstkritisch auch, unsere Militärführung macht Fehler. Unsere Militärführung arbeitet teilweise noch nach sowjetischem Muster, nach sowjetischer Logik und nicht so modern, wie sie arbeiten müsste, um das eigene Land effektiv zu verteidigen. Und da gibt es eben viele Forderungen, dass da Reformen passieren, dass da Anpassungen stattfinden. Der Generalstab kündigt das auch immer wieder an, aber natürlich mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, umso schwieriger und härter wird es für die Soldaten, der russischen Aggression standzuhalten, wenn du dann halt auch noch in den eigenen Reihen solche Probleme hast.
Zumal ja eigentlich westliche Berater, sage ich es mal, nun doch auch schon relativ lange, so hören wir es ja immer wieder, mit der ukrainischen Seite zusammenarbeiten und denen ja erzählen, wie Taktik, wie Strategie nach westlichem Muster funktioniert. Da müsste doch eigentlich ein Lerneffekt längst eingetreten sein. Oder sind die Leute, die diesen Lerneffekt hatten, brutal gesagt nicht mehr da? Sind sie vielleicht auch gefallen?
Auch da gibt es ja mehrere Ebenen. Das eine ist der theoretische Lerneffekt, das andere ist die praktische Erfahrung, die die Soldaten auch gesammelt haben. Wenn du also eine Brigade vollständig neu aufstellst mit unerfahrenen Kämpfern, sie in Frankreich ausbilden lässt und diese Brigade soll dann direkt am Kriegsgeschehen teilnehmen, hören wir von anderen, von erfahreneren ukrainischen Soldaten, dass die sozusagen von der Theorie in die Praxis geworfen werden und gar nicht bereit sind für die Praxis. Das heißt, da gibt es Forderungen, dass man sie vielleicht besser integriert, dass man die Einheiten besser aufteilt und nicht eine so unerfahrene, zwar theoretisch gut ausgebildete Einheit dann vollständig kämpfen lässt.
Mhm. Kommen wir mal zu den Hilfskräften, zu den Hilfen, die vom Ausland gebraucht werden. Du hast schon angesprochen, was viele Ukrainer jetzt über Donald Trump denken. Präsident Zelensky hat ja gerade in einem Podcast-Interview nochmal ganz klar gesagt, dass er offenbar Hoffnungen an Donald Trump knüpft, große Hoffnungen. Er hat auch gesagt, dass er sich eine NATO-Mitgliedschaft unter anderem vorstellen könne im jetzigen Zustand der Ukraine, also ohne die besetzten Gebiete, obwohl er das ja so, also er hat nicht angedeutet, dass er auch nur daran denkt, diese Gebiete aufzugeben. Aber es sieht so ein bisschen aus, als sei da möglicherweise hinter den Kulissen schon was besprochen worden. Wie passt das alles zusammen? Was fürchtet oder was erwartet man vom neuen und alten US-Präsidenten?
Das ist sehr interessant, dass du dieses Interview ansprichst. Das wird rauf und runter diskutiert in der Ukraine. Knapp drei Stunden hat Zelensky mit Lex Friedman gesprochen, einem US-amerikanischen Podcaster. Sehr interessantes Interview. Es ist nicht journalistisch. Man merkt, dass er kein Journalist ist, aber Zelensky sozusagen versucht, von der menschlichen Seite zu öffnen. Und Zelensky benutzt extrem viele Schimpfworte in diesem Interview, ist sehr direkt, kritisiert die Biden-Administration und genau das, was du sagst, er lobt Trump extrem. Und das ist das Ziel dieses Interviews. Das Ziel ist, diese Trump-Blase mit den eigenen Zielen zu bespielen. Also klar zu sagen, wir setzen auf Trump, wir trauen Trump Stärke zu, wir glauben nicht, dass Trump sich von Putin besiegen lässt. Und bei der NATO ist die Differenzierung wichtig, dass Zelensky ja immer wieder davon spricht, dass die NATO-Einladung für die gesamte Ukraine, für das Staatsgebiet von 91 ausgesprochen werden muss, aber dass kurzfristig natürlich die NATO-Mitgliedschaft für die von der Ukraine kontrollierten Gebiete möglich sein muss. Zelensky drängt also darauf, starke Sicherheitsgarantien zu bekommen von den USA, von europäischen Staaten auch und versucht Trump mit seinen Gedanken zu beeinflussen, weil am Ende, und das ist das große Problem, die große Schwierigkeit, niemand weiß, was Trump am Ende tun wird, aber wie es scheint, stellt er jetzt schon fest und sein Beraterteam, dass dieser Krieg sich nicht so schnell lösen lässt und beenden lässt, wie er es gerne würde innerhalb von 24 Stunden, sondern Trump muss feststellen, das ist viel komplexer, weil Russland eben keinen Frieden will, weil Russland die Ukraine kontrolliert. Will.
Trotzdem bleibt Trump natürlich extrem unberechenbar. Für mich hat Zelensky im Moment auch so ein bisschen, erweckt er bei mir den Eindruck, dass da viel Hoffnung mit dabei ist, den neuen Mann ein bisschen zu umgarnen, nach dem Motto, naja, vielleicht hilft es ja. Aber ein guter Politiker hat immer einen Plan B. Das hieße in diesem Fall ja, die Europäer, die bleiben ja da, machen sich selbst größte Sorgen vor dem, was da aus Washington in ein paar Tagen auf uns zukommt. Wie groß ist denn das ukrainische Vertrauen in die Europäer noch?
Die Ukraine sieht sich als Teil von Europa, sieht sich als Teil in Zukunft der Europäischen Union, tut alles dafür als Gesellschaft und auch auf politischer Ebene. Aber man hat natürlich auch gesehen, die Europäer unterstützen bei weitem nicht so stark wie die USA. Die Europäer haben immer noch nicht in dem Maß, wie die Ukraine es sich wünschen würde, die Produktionskapazitäten angeschmissen. Und das hat Zelensky auch rückblickend gesagt, mit Blick auf die Minsker Verhandlungen, dass es ein Fehler war, dass die USA damals nicht mit am Tisch waren, dass die USA nicht mit verhandelt haben, denn es braucht in erster Linie Sicherheitsgarantien der USA. Die USA müssen klar sich bekennen dazu, dass sie Frieden in Europa haben wollen und dass sie im Zweifel bereit sind, selbst stärker reinzugehen beziehungsweise eine so starke Rolle übernehmen, dass Russland sich gar nicht traut, eine weitere Aggression zu starten, einen weiteren Krieg zu starten. Und deswegen drängt er jetzt auch so auf ein gutes Verhältnis zu Trump und auch darauf, dass Trump gegenüber Russland Stärke zeigt und nicht irgendeinen aus ukrainischer Sicht Bad Deal verhandelt, der am Ende ganz Europa schaden könnte.
Was hört und liest man, wenn man jetzt in Kiew lebt, mit den Menschen dort spricht, über die Einschätzung dieser Lage? Wenn ich jetzt mal sage, Trump unsicher, Europa großes Fragezeichen, wir selber, wie stark sind wir eigentlich noch? Wie würdest du so die generelle Stimmung vergleichen, vielleicht auch mit der von vor 2 Jahren noch? Sind wir heute nüchterner, skeptischer vielleicht auch? Haben die sich innerlich schon damit abgefunden? Ich lese gerade vom Kiew Independent, dass viele Ukrainer angeblich in die russisch besetzten Gebiete zurückkehren, weil sie in dort, wo sie als Binnenflüchtlinge leben, zu wenig Unterstützung haben. Macht sich da mittlerweile so eine Stimmung breit, wo man sagen könnte, wir akzeptieren schon mal vorbeugend, dass es kein gutes Ende, kein ganz gutes Ende für uns haben wird?
Mehrheitlich nein. Es gibt natürlich die Menschen, die ihr Zuhause in den Gebieten haben, die Russland besetzt, die ganz lange gehofft haben, dass diese Gebiete befreit werden, auch mit westlicher Unterstützung, dann aber gesehen haben, es kommt zu wenig Unterstützung, es ist gerade nicht in Aussicht, haben dort alles, was sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben und nehmen in Kauf, in die Unfreiheit zu gehen. Diese Menschen gibt es. Es gibt aber auch noch sehr viele andere, die Angehörige haben, die kämpfen, die auch völlig erschöpft sind, die nicht mehr kämpfen wollen, aber sagen, was ist denn die Alternative? Wenn ich mich umdrehe und zurückgehe, dann rückt Russland weiter vor und ist am Ende da, wo meine Familie lebt und das will ich verhindern. Aber es ist schon so, dass sich immer mehr Menschen eine politische Lösung wünschen, nicht um jeden Preis, aber diese Maximalforderung, diese klare Antwort, wir werden siegen, wir werden militärisch unser Staatsgebiet von 91 wiederherstellen, das hört man viel, viel, viel weniger als noch 2022, wo es der Ukraine ja an verschiedenen Stellen gelungen ist, große Gebiete auch in der Region Kharkiv wieder zu befreien. Und nach den Jahren 23 und vor allem 24 hofft man 25 darauf, dass es jetzt eben durch die Unterstützerstaaten eine klarere Bereitschaft zu Sicherheitsgarantien gibt, um diesen Krieg zu beenden.
Heißt das, man hofft auch, dass 2025 das letzte Jahr dieses Krieges wird?
Absolut. Und man hofft darauf, dass das Ende überhaupt des Krieges wird. Man will verhindern, dass Russland einen möglichen Waffenstillstand als Pause nutzt, um aufzurüsten und dann in 2-3 Jahren wieder anzugreifen. Denn dann hätte alles nichts genützt und man wäre da, wo man jetzt schon ist, beziehungsweise möglicherweise in einer noch schwächeren Situation, wenn Russland sich sammelt. So absurd es klingt, weil, wie du ja richtig sagst, Trump völlig unberechenbar ist, man hofft doch auf ihn und man hofft, dass er sein Versprechen wahrmacht, diesen Krieg zu beenden, aber vor allem hofft man eben darauf, dass er es nicht zu Putins Gunsten macht, weil das aus ukrainischer Sicht ein Ende dieses Staates, dieses unabhängigen Staates bedeuten würde.
Wird eigentlich auch schon mal bei euch über die Zeit nach einem solchen Frieden gesprochen, zum Beispiel was den Wiederaufbau angeht, aber auch was Gerechtigkeit angeht, was die Verfolgung der Kriegsverbrecher angeht?
Das ist ja diese Formulierung gerechter Frieden. Das ist das, was die Menschen in der Ukraine darunter verstehen. Viele haben durch Raketenangriffe, durch Drohnenangriffe oder eben an der Front Angehörige, Freunde verloren. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht jemanden kennt aus seinem nächsten Umfeld, der tot ist. Das sind zehntausende Menschen insgesamt auf alle Soldaten und Zivilisten gerechnet. Hunderttausende, die in diesem Krieg ums Leben gekommen sind. Und natürlich will man, dass Russland nicht morgen wieder Teil der Weltgemeinschaft ist und die Sanktionen fallen gelassen werden und als wäre nichts passiert. Es gibt viele Menschen, Menschenrechtsorganisationen, die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk, die für diese juristische Gerechtigkeit kämpfen, die für Verfolgung der Kriegsverbrechen sich einsetzen, das dokumentieren. Es gibt Menschen wie den Menschenrechtler Maxim Butkevich, der in russischer Kriegsgefangenschaft war und in der Zeit sehr ausführlich geschildert hat, was ihm da widerfahren ist, dass die Genfer Konvention für die russischen Soldaten überhaupt keine Rolle spielt, weil die sagen, wir führen ja keinen Krieg, wir führen eine militärische Spezialoperation. Und das alles sind natürlich Punkte, bei denen die Menschen sagen, wir erwarten an dieser Stelle Gerechtigkeit und wir wollen nicht, dass Russland mit diesen Verbrechen durchkommt.
Und der Wiederaufbau des Landes?
Der Wiederaufbau passiert ja jetzt schon. Also immer wieder wird etwas zerstört, dann wird es wieder aufgebaut, Wohnhäuser. Das sehen wir besonders deutlich in der Region Kiew, wo schreckliche Kriegsverbrechen begangen worden sind, wo viel Zerstörung war in den Vororten wie Bucha. Wenn du da jetzt hinfährst, dann siehst du kaum noch was davon. Dann musst du sozusagen wissen, wo die zerstörten Häuser sind. Vieles wurde inzwischen wieder aufgebaut. Aber solange weiter Raketen fliegen, solange weiter Gleitbomben fliegen, wie in Kharkiv, wo auch einiges schon wieder aufgebaut wurde und dann aber durch neue Angriffe zerstört wurde, ist das natürlich etwas, was für die Menschen auch extrem deprimierend ist. Du baust gerade etwas auf und es wird wieder zerstört. Aber natürlich sind das alles Themen. Die Menschen träumen davon, sich ihr Leben wieder aufzubauen und an ihrem eigenen Leben bauen zu können, ohne die Sorge zu haben, dass es von heute auf morgen zertrümmert wird.
Lieber Wassili, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön auch an die ganze Crew im ARD-Studio Kiew. Wir werden uns in diesem Jahr öfter noch hören und ich hoffe irgendwann dann auch mal mit einer guten Nachricht am Ende.
Und das war's für diese erste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien im Jahr 2025. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und am Ende haben wir noch einen Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek. Kaffee extra schwarz lautet er, mit Ahmad Mansur und mit Oliver Meyer-Rüth.
Messerattacken, Nahostkonflikt, gescheiterte Integration, Kulturkampf. In dem neuen BR-Podcast Café Extra Schwarz sprechen wir
über das, was Deutschland bewegt. Wir sind Ahmad Mansur
und Oliver Meyer-Rüth.
Ein alter weißer Mann
und ein Migrant.
Wir wollen streiten, Klartext sprechen, analysieren.
Und das alles ohne zu gendern, ohne Wokeness und ohne Angst vor Cancel Culture.
Und mit Haltung. Kaffee Extra Schwarz, der Podcast von Mansur und Meyer Ruth.
Hier in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.